NDR Info. Echo des Tages.
Ich bin Nicola Reik, herzlich willkommen. Ratlosigkeit herrscht bei den großen Parteien nach den Wahlergebnissen von Thüringen und Brandenburg. Denn in beiden Ländern wird die AfD künftig kräftig mitmischen. Wir spielen gleich die verschiedenen Koalitionsmöglichkeiten in Potsdam und Erfurt durch. Und was der Erfolg der Protestpartei AfD bedeutet, das beleuchtet unser Kommentar. Außerdem blicken wir nach Paris. Da haben die USA heute nach Kampfgenossen gegen den IS-Terror gesucht. Vor der Küste von Malta sind hunderte Menschen ertrunken. Schlepper sollen dort ein Boot absichtlich versenkt haben. Und in Kiel ist Bildungsministerin Waltraud Wende zurückgetreten. Das sind einige unserer Themen in diesem Echo des Tages. Die Wahlen sind vorbei in Thüringen und Brandenburg, aber so ganz einfach wird das nicht mit den neuen Landesregierungen. Besonders in Thüringen, wo die SPD zwar kräftig Stimmen verloren hat, jetzt aber trotzdem am Drücker sitzt. Denn je nachdem, wie sich die Sozialdemokraten in Erfurt entscheiden, macht entweder die schwarz-rote Koalition weiter oder aber es zieht ein rot-rot-grünes Bündnis an die Spitze mit einem linken Ministerpräsidenten. Und auch in Brandenburg werden verschiedene Farbspiele durchdacht. Nur mit der plötzlich zweistelligen AfD, mit der will sich keiner verbünden. Über den Tag nach den Wahlen berichtet Katrin Brandt.
Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Nachdem die AfD nun in zwei weitere Landtage Ostdeutschlands eingezogen ist, diskutiert Berlin über Strategien. In der CDU gibt es gleich mehrere Ansätze. Parteichefin Angela Merkel setzt weiterhin darauf,
dass die beste Antwort auf diese AfD natürlich die gute Arbeit ist, die wir als Regierung leisten müssen, insbesondere dort, wo wir in Regierungsverantwortung sind.
Merkel verwies heute zudem darauf, dass die AfD bei allen Parteien Wähler abgeworben habe, also nicht allein ein Problem der Christdemokraten sei. Genau das sehen konservative Politiker in der CDU anders. Ihr Berliner Kreis mahnt schon länger eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte an. Nun fordert er in einem Manifest, CDU und CSU müssten sich stärker um die bürgerlichen Wähler und die Themen des AfD-Spektrums kümmern, wofür es prompt Kritik aus den eigenen Reihen gab. Kein Wunder, dass sich die SPD von der CDU eine klarere Linie im Umgang mit der AfD wünscht, sagte zumindest Generalsekretärin Jasmin Fahimi.
Wir haben uns schon sehr klar im Wahlkampf gegen die AfD aufgestellt und haben versucht, sie zu entzaubern und deutlich zu machen, dass hinter der spießbürgerlichen Fassade, die sich die AfD gibt, eine ziemlich braune Suppe zusammenbraut.
Die Linke kündigte an, die AfD auf dem Feld der Sozialpolitik zu stellen. Die AfD profitiere derzeit vom Misstrauen gegen das Politik-Establishment, sagte Parteichefin Katja Kipping.
Ich glaube, unsere Aufgabe besteht darin, deutlich zu machen, dass die AfD mitnichten einer Anti-Establishment-Partei, sondern ganz im Gegenteil, dass ihre Politik genau Politik für die unsozialen Eliten ist.
In den Koalitionsspielen von Brandenburg und Thüringen kommt die AfD nicht vor. Hier steht die SPD im Mittelpunkt. In Brandenburg kann sich Wahlsieger Dietmar Woidke seinen Partner aussuchen. CDU und Linke bewerben sich. In Thüringen ist die SPD zwar auf rund 12% abgestürzt, dennoch wird es wohl keine Regierung ohne sie geben. Die CDU von Christine Lieberknecht braucht die Sozialdemokraten zum Weiterregieren. Linke und Grüne appellierten von Berlin aus an die SPD, dem nicht nachzugeben, sondern sich zum ersten Mal auf Landesebene einer rot-rot-grünen Koalition anzuschließen. Simone Peter, Parteichefin der Grünen, glaubt, dass die Entscheidung der SPD eine für die Zukunft ist.
Will sie einen Machtwechsel herbeiführen oder will sie auch in Thüringen das Signal geben, dauerhaft unter den Mantel der CDU zu kriechen und keine weitere Option mehr zu sehen als die große Koalition?
SPD-Chef Sigmar Gabriel hielt sich jedoch mit Empfehlungen zurück. Das zu entscheiden sei Sache der Thüringer und Brandenburger SPD-Kollegen.
Wenn die uns um Rat fragen, dann geben wir, sofern wir das können, aber machen sich keine Sorgen, die fragen uns nicht.
Farbspiele beim Endspurt auf die Regierungsbänke in Brandenburg und in Thüringen. Jeder redet mit jedem, nur mit der AfD redet keiner. Denn mit deren Anti-Europa-Kurs und den regelmäßigen Ausrutschern am rechten Rand wollen die etablierten Parteien nichts zu tun haben. Den AfD-Kandidaten macht das offenbar wenig. Die Partei feiert sich selbst, nicht nur gestern am Wahlabend, sondern heute gleich weiter. Carsten Schabowski hat dabei zugehört.
Die Alternative für Deutschland freut sich vor der Hauptstadtpresse. Die neue Partei ist überzeugt, wir sind alternativlos in der deutschen Parteienlandschaft angekommen. Und sie lästert über die Konkurrenz.
Es ist zwar immer noch so, dass sie uns zu schneiden versuchen, aber je mehr sie uns schneiden, desto besser schneiden wir augenscheinlich ab.
Die neuen strotzen vor Selbstbewusstsein. Beim AfD-Spitzmann aus Thüringen, Björn Höcke, klingt das so.
Für mich ist diese Wahl gestern tatsächlich eine historische Wahl gewesen. Ich denke, wir stehen vor einer Transformation des bundesrepublikanischen Parteiensystems.
Immerhin, die AfD konnte allen Parteien Stimmen stehlen. Dementsprechend bemüht sich die Alternative für Deutschland auch, sich als nette Partei von nebenan zu präsentieren, die natürlich nicht rechts ist. Die AfD möchte zwar zum Beispiel einen strengeren Umgang mit kriminellen Ausländern, sie möchte, dass deutsche Frauen mehr Kinder kriegen und homo- und eurokritisch ist sie auch, aber ansonsten besteht das AfD-Weltbild ganz brav.
Aus anderen Werten, die sich im Humanismus oder in der Aufklärung wiedergefunden haben oder meinetwegen auch in preußischen Tugenden.
Referiert AfD-Chef Lucke. Sein Vize- und Ex-Industrieverbandmann Henkel ergänzt.
In Baden-Württemberg ist es die schwäbische Hausfrau, nicht? Und in Hamburg ist es der ehrbare Hamburger Kaufmann. Und eigentlich haben die alle was gemein. Erstens Vernunft, zweitens Anstand und drittens Toleranz.
Top-Thema auch bei der AfD selber, der politische Umgang mit ihr. Flirten oder nicht beachten? AfD-Chef Lucke orakelt vor allem in Richtung Union. Wenn die weiter wegguckt, so Lucke, dann rückt sie immer weiter in Richtung Mitte und dann bestehe die Gefahr.
Dass es für die SPD natürlich eine Versuchung darstellt, die Große Koalition durch irgendeinen Anlass scheitern zu lassen, um mit einer rot-rot-grünen Koalition Herrn Gabriel zum Kanzler zu wählen und dann mit einem Kanzlerbonus gegen eine führungslos gewordene CDU bei der Bundestagswahl antreten zu können.
Die Bundestagswahl 2017. Da über die 5%-Hürde zu kommen, ist das große Ziel der AfD. Vorher sollen aber erst einmal neue Mitglieder geworben und weitere Wahlen gewonnen werden. Nämlich im Frühjahr die in Hamburg und in Bremen. Und bis dahin wird sich auch zeigen, ob die AfD nur auf Ängste reagiert oder auch Inhalte liefert.
Naja, bisher ist sie ja auch ohne konstruktive Inhalte ganz gut gefahren. Die AfD zieht nach Sachsen jetzt auch in Thüringen und Brandenburg ins Landesparlament. Und die großen Parteien sind hauptsächlich ratlos. Die CDU fürchtet um ihre konservativen Mitglieder. Und die SPD, die weiß gar nicht, wo sie mit dem Fürchten anfangen und wo sie mit dem Fürchten wieder aufhören soll. Nur die AfDler, die lachen sich ins Fäustchen. Ein Kommentar zum Wahlerfolg der Protestpartei von Julia Bach.
Das muss ein ordentlicher Kater gewesen sein, mit dem die Parteipolitiker der Etablierten heute Morgen aufgewacht sind. Die AfD? Zweistellig? Wirklich? Werden sie sich gefragt und dabei gewünscht haben, sie hätten das alles nur geträumt. Auch der ein oder andere AfDler wird seinem Glück noch nicht über den Weg getraut und sich gefragt haben, ob er die 10 bzw. 12% doch nur geträumt hat. Hat er nicht. Die AfD hat allen Grund zum Feiern und trotzdem muss ich direkt Wasser in den Wein gießen. Denn ebenso wenig wie eine Schwalbe einen Sommer macht, macht auch der vierte Wahlsieg der Euroskeptiker noch kein Parteiprogramm. Der Chef der Alternative für Deutschland, Bernd Lucke, hat heute von einer programmatischen Identität seiner Partei gesprochen. Es sei mal dahingestellt, ob man bei der AfD überhaupt von einem ernstzunehmenden Parteiprogramm sprechen kann. Wenn, dann entspricht diese programmatische Identität auf jeden Fall einer gespaltenen Persönlichkeit. Die Alternative für Deutschland hat von der Linken fast genauso viele Wähler abgegraben wie von der CDU. Sie hat mit kernigen Thesen die Themen aufgegriffen, die die Menschen beschäftigen und so Enttäuschte und Frustrierte aus allen Lagern gewinnen können. Da haben kluge Wahlkämpfer also offensichtlich viel richtig gemacht. Weil dieses bunte Potpourri an Forderungen aber schnell aufgestellt, dagegen deutlich schwerer umzusetzen ist, wird die Partei an konkreter Politik im Landtagsalltag sehr wahrscheinlich scheitern. Dass man sie inhaltlich tatsächlich ernst nehmen sollte, muss die Alternative für Deutschland jetzt zumindest erst einmal beweisen. Können sich die anderen also zurücklehnen und darauf warten, dass die AfD sich selbst zerlegt? Mitnichten. Denn so erstaunlich das ist, die Wähler haben die Partei offensichtlich ernst genommen und in ihr etwas gesehen, was ihnen bei den anderen fehlte. Dass heute die Linke der CDU die Schuld für die Stärke der AfD in die Schuhe schiebt, dass die SPD so tut, als hätte sie damit überhaupt nichts zu tun und dass die CDU die AfD weiterhin zu ignorieren versucht, könnte sich noch als Bumerang erweisen. Denn wenn sich CDU, SPD, Linke und Grüne weiterhin weigern, sich mit der AfD auseinanderzusetzen, wird sie das eher stärken als schwächen.
erreichen. Das nämlich wird in dieser bunt zusammengewürfelten Truppe den Ehrgeiz wecken, sich eben doch zusammenzuraufen und es den Etablierten zu zeigen. Wenn die anderen Parteien die AfD kleinkriegen wollen, dann brauchen sie eine Idee, was sie dem Neuling in der Parteienlandschaft entgegensetzen können. Bisher habe ich nicht den Eindruck, dass nach dieser Idee ernsthaft gesucht wird.
Julia Barth kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Um Unterstützung hat Amerika heute geworben. Unterstützung im Kampf gegen den Terror der IS-Milizen. In Washington heißt dieser Kampf schon Krieg, aber die Verbündeten in Europa wollen so weit noch nicht gehen. In Paris sind heute Vertreter von mehr als 20 Ländern zusammengekommen, um ein neues Bündnis gegen den IS-Terror zu schmieden, wobei sich die europäischen Staaten bisher mit konkreten Kampfzusagen zurückhalten. Aus Paris, Kerstin Gallmeier.
Es gebe keine Zeit zu verlieren, so Präsident Hollande am Morgen bei der Eröffnung der internationalen Irak-Konferenz. Doch auf konkrete Ansagen zur weiteren militärischen Unterstützung des Iraks hat man heute vergeblich gewartet. Auch wenn der irakische Präsident noch am Morgen ausdrücklich um Hilfe durch Luftangriffe gebeten hatte. Außer den Amerikanern habe aber kein weiteres Land eine feste Zusage machen wollen, so der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier nach der Konferenz.
Viele andere Staaten sind noch nicht entschieden, in welcher Weise sie auch durch militärische Ausrüstung oder Ausbildung oder Beteiligung an den Luftschlägen sich engagieren werden.
In der gemeinsamen Abschlusserklärung, auf die sich die rund 30 Teilnehmerländer und Organisationen geeinigt haben, hieß es immerhin, der Irak solle mit allen notwendigen Mitteln, einschließlich angemessener militärischer Hilfe, im Rahmen des internationalen Rechts unterstützt werden. Zur internationalen Irak-Konferenz waren auf Einladung des französischen Präsidenten neben Steinmeier auch die Außenminister der USA, Russlands und vieler arabischer Staaten angereist. Das gemeinsame Vorgehen gegen den Vormarsch des IS sei aber nicht allein eine militärische Aufgabe, so Außenminister Steinmeier. Ziel sei es auch, die Finanzquellen der Terrormiliz auszutrocknen und den IS ideologisch zu delegitimieren. Das solle in Zukunft verhindern, dass der IS besonders bei jungen Menschen als wahrer Vertreter des Islams akzeptiert werde.
Dazu haben sich heute ausgesprochen viele Vertreter der arabischen Staaten geäußert, sodass ich doch sehe, dass bei manchen Interessensunterschieden, die es zwischen einzelnen arabischen Staaten, auch zwischen den Golfstaaten gibt, hier doch die Zeichen der Zeit erkannt sind.
Nicht geklärt ist weiterhin, wie sich die internationale Gemeinschaft in Syrien verhalten soll. Das gemeinsame Vorgehen, zu dem man sich im Irak entschlossen hätte, könne man nicht eins zu eins auf die noch schwierigere Situation in Syrien übertragen, so Steinmeier. Sein französischer Amtskollege Laurent Fabius betonte, dass ein Kampf gegen den IS eine längere Angelegenheit sei und einen globalen Einsatz erfordere. Er appellierte deshalb, alle Länder müssen, zum Teil haben sie auch schon damit begonnen, den Irak humanitär unterstützen und auch den Wiederaufbau des Landes. Der Irak ist zwar ein potenziell reiches Land, aber es wird die Hilfe von uns allen nötig haben.
Die Hilfe von allen, aber nicht vom Iran, jedenfalls nicht militärisch und jedenfalls, wenn es nach den USA geht. Denn mit Teheran will Washington auf keinen Fall militärisch zusammenarbeiten, auch nicht gegen den IS. Und deshalb war der Iran heute auch nicht in Paris vertreten. Dass diese Terrororganisation nicht nur für den Irak oder Syrien eine Gefahr ist, ist längst klar. Die selbsternannten Gotteskrieger des IS kämpfen brutal und ohne jede Rücksicht gegen alle, die ihre verdrehte Version des Islam nicht akzeptieren wollen. Damit sorgen sie in demokratischen Gesellschaften für Entsetzen. Aber es gibt trotzdem Menschen, die sich von der Selbstgerechtigkeit und dieser Brutalität angezogen fühlen. In Frankfurt hat heute ein Prozess gegen einen jungen Mann begonnen, der als Söldner für den IS in Syrien in den Krieg gezogen ist. Einzelheiten von Frank Angermund.
Nur etwas mehr als eine Stunde hat der erste Prozesstag gegen den mutmaßlichen IS-Kämpfer Kreshnik B. vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Frankfurt gedauert. Der 20-jährige Angeklagte wird, bis der Prozess fortgesetzt wird, mit seinem Anwalt über ein Angebot beraten. Der Vorschlag des Senats lautet, bei einem Geständnis wird der Anklagepunkt der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat fallen gelassen. Das Strafmaß für den bisher nicht straffällig gewordenen jungen Frankfurter könnte dann auf eine Jugendstrafe zwischen 3 Jahren und 3 Monaten und 4 Jahren und 3 Monaten hinauslaufen. Strafverteidiger Mutlu Günal.
Weil die Bundesanwaltschaft in diesem Fall, meine ich, sehr moderat und sehr milde vorgeht. Und dementsprechend muss man auch, meine ich, als Verteidigung auftreten.
Doch der erste kurze Prozesstag hat den Beobachtern bereits einen ersten Einblick in das Seelenleben des mutmaßlichen Dschihadisten Kreschnik B. gegeben. Zwei abgehörte Telefonate mit seiner älteren Schwester wurden vorgespielt. Und der junge, etwas dicklich wirkende, bärtige Mann, der in Jogginghose und Kapuzenpulli vor Gericht erschien, wirkte in diesen Gesprächen nicht wie ein überzeugter Fanatiker. Strafverteidiger Günal nach dem Prozess:
Ich glaube, er ist schon sehr dankbar, wieder zurück sein zu können. Und selbst wenn das in der JVA Frankfurt ist, aber seine Familie besucht ihn alle 2 Wochen. Und ich glaube, insgesamt ist die Familie erleichtert, dass er wieder hier ist.
Dass Mitschnitte privater Telefonate im Gerichtssaal abgespielt wurden, das war Nick, wie ihn seine Schwester in den Gesprächen immer wieder nannte, durchaus peinlich und unangenehm. Vielleicht auch, weil die Telefonate dokumentieren, dass Kreschnik B. nicht wie ein tollkühner Kämpfer spricht, sondern eher wie ein pubertärer Junge, der sich wünschte, dass ihn seine Eltern in Syrien besuchen.
Ich glaube, dass der Angeklagte in, wenn man überhaupt Hierarchie sagen darf oder sagen kann, sich ganz, ganz weit unten befindet. Aber es ist für ihn von Nachteil, dass das jetzt momentan die Berichterstattung so dominiert.
Dennoch ist Kreschnik B. laut Anklage an Waffen ausgebildet und in Kämpfen eingesetzt worden. In Syrien hat er sich demnach am Kampf gegen das Assad-Regime beteiligt.
Ich glaube, er befindet sich da in einem Verarbeitungsprozess. Ich würde sagen, dass der Angeklagte unter posttraumatischen Belastungsstörung leidet.
Der Staatsschutzsenat und auch der Bundesanwalt wollen einem vermeintlich fehlgeleiteten jungen Menschen noch eine Chance geben. Bundesanwalt Horst Salzmann glaubt nicht, dass in Deutschland eine Gefahr von Kreschnik B. ausgeht.
Unsere Ermittlungen haben nicht ergeben, dass der Angeklagte bei seiner Rückkehr geplant hatte, Anschläge in Deutschland zu begehen.
Heute wollte sich Kreschnik B. nicht zur Anklage oder dem Angebot des Senats äußern. Das wird er dann vermutlich am zweiten Verhandlungstag tun.
Hunderttausende Menschen sind bereits vor den Kriegen in Syrien und im Irak, aber auch vor den katastrophalen Lebensbedingungen im Gazastreifen geflohen. Viele von ihnen setzen all ihre Hoffnung und all ihr Geld auf die Versprechen von skrupellosen Schleuserbanden. In den vergangenen Tagen sind womöglich bis zu 700 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Und wenn es stimmt, was Überlebende berichten, dann haben die Schleuser ein Boot absichtlich versenkt. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Das Unglück hat sich bereits in der vergangenen Woche ereignet, aber erst jetzt sind die schrecklichen Ereignisse bekannt geworden. Augenzeugen sind 2 Palästinenser, die überlebt haben. Schon am 2. September waren sie aus Gaza geflohen und am 6. September zusammen mit rund 500 Flüchtlingen im ägyptischen Hafen von Damietta auf ein Boot gestiegen. Flüchtlinge nicht nur aus Palästina, sondern auch aus dem Sudan und aus Syrien. Der Bericht der beiden Männer offenbart die Brutalität der Schleuserbanden.
Arrivati al largo di Malta.
Als sie in der Gegend um Malta angekommen waren, haben die Schlepper den Migranten befohlen, auf ein anderes Boot umzusteigen. Aber das war ein viel kleineres Boot als das, auf dem sie waren, und dort war es viel gefährlicher. Und die Migranten haben die Gefahr erkannt und haben sich geweigert, umzusteigen.
Di salire a bordo di quest'altra imbarcazione.
Flavio Di Giacomo von der Internationalen Organisation für Migration in Italien hat die Zeugenaussagen veröffentlicht. Seine Kollegen auf Sizilien konnten mit den beiden Überlebenden sprechen, die auf hoher See rund 300 Meilen vor Malta das Grauen erlebt haben.
Al rifiuto ne è nato uno scontro con i trafficanti.
Nach dieser Weigerung gab es eine Auseinandersetzung mit den Schleppern. Und wie uns die beiden Überlebenden berichtet haben, sind die Schlepper nervös geworden und haben ganz bewusst und willentlich den Rückwärtsgang auf ihrem Boot eingelegt und haben das Boot mit den 500 Menschen an Bord gerammt. Mit dem Ergebnis, dass das Boot gekentert und gesunken ist. Von diesen 500 hat fast niemand überlebt. Da waren Kinder, Frauen, Familien.
Quasi nessuno è sopravvissuto. C'erano bambini, donne, famiglie.
Und wenn die Aussagen stimmen, woran die Internationale Organisation für Migration keinen Zweifel hat, dann ist das nicht nur die größte Flüchtlingskatastrophe auf dem Mittelmeer der letzten Jahre, sondern auch massenhafter Mord durch die Schleuser. Die genauen Opferzahlen lassen sich wie so oft nicht feststellen, aber Menschenrechtsorganisationen gehen von fast 3000 Toten auf See allein in diesem Jahr aus. Demgegenüber stehen weit über 100.000 Menschen, die auf dem Seeweg allein in Italien angekommen sind. Die Regierung in Rom hat vor knapp einem Jahr die Operation Mare Nostrum ins Leben gerufen. Mit Hilfe großer Schiffe der Kriegsmarine konnten viele Menschen gerettet werden. Noch einmal Flavio Di Giacomo. In diesem Jahr ist die Situation besonders, denn die Flüchtlingsströme bestehen vor allem aus Menschen, die vor Kriegen fliehen, wie in Syrien, auch in Palästina, Verfolgung wie in Eritrea. Und oft kommen sie aus Ländern wie Libyen, das das wichtigste Transitland ist, wo die Lage für Migranten besonders schlimm ist. Sie können nicht auf der Straße laufen verlassen, ohne zu riskieren, geschlagen, ausgeraubt, umgebracht zu werden. Also können sie auch nicht in Libyen bleiben. Und deshalb könne man auch nicht davon sprechen, allein die Rettungsoperation Mare Nostrum würde die Flüchtlinge zu Hunderttausenden nach Europa locken. Dass die Flucht über das Mittelmeer weiterhin lebensgefährlich ist, zeigt ein weiteres Unglück, das sich gestern Abend nahe der Küste Libyens ereignet hat. Dort war ein Boot mit ca. 250 Menschen an Bord gekentert. Offiziellen Angaben aus Tripolis zufolge konnten nur 26 von ihnen gerettet werden. Menschenrechtsorganisationen wie die Internationale Organisation für Migration rechnen nicht damit, dass sich an der Lage in naher Zukunft etwas ändert. Es dauert nun schon Jahre, dass wir sagen, hoffen wir, dass sich die Lage verbessert, aber das passiert leider nicht. Wir wünschen, dass sich die Dinge ändern, aber solange es keine gemeinsame Politik der EU-Mitgliedstaaten gibt, auch einen Dialog mit den Transitländern, fürchte ich, dass der Flüchtlingsstrom nicht abreißt und dass die Schiffskatastrophen andauern. Italien ist dennoch fest entschlossen, die Operation Mare Nostrum, die im Monat fast 10 Millionen Euro kostet, Ende Oktober auslaufen zu lassen. Innenminister Alfano setzt darauf, dass die Aufgaben vom europäischen Programm Frontex Plus übernommen werden. Wie genau das geschehen und wie das finanziert werden soll, ist aber bislang noch unklar.
Im Osten der Ukraine gibt es endlich einen Waffenstillstand, und zwar einen, der schon seit Tagen hält. Und langsam wird auch der Ton zwischen Russland und dem Westen wieder etwas ruhiger. Auf der anderen Seite wird Moskau weiter mit Sanktionen unter Druck gesetzt und auch militärisch zeigt der Westen Zähne. Nicht mit Kämpfen, sondern im Rahmen eines Manövers. Und das kommt bei der russischen Führung gar nicht gut an. Einzelheiten von Hermann Krause.
Die Liste der Teilnehmer zeigt, dass es sich um kein NATO-Manöver handelt, sondern eher um eine internationale Übung mit Beteiligung vier ehemaliger Sowjetrepubliken, die nicht NATO-Mitglieder sind. So sind dabei Moldau, Georgien, Aserbaidschan und natürlich die Ukraine, auf dessen Territorium das Ganze stattfindet. Dazu einer der ukrainischen Militärausbilder. Wir wollen die Aufgaben einer multinationalen Friedensgruppe erfüllen. Wir werden die Zusammenarbeit unterschiedlichster Kontingente üben und das Personal entsprechend ausbilden sowie eine individuelle Vorbereitung trainieren. Ganz anders hört sich das bei dem ukrainischen Oberst Spivak an, der zum Start des Manövers mit Blick auf Russland sagte, der Ukraine stehe zurzeit ein Gegner mit einer der mächtigsten Armeen der Welt und Atomwaffen gegenüber. Was das Ziel dieses Manövers betrifft, ist offiziell von einer Bedrohung natürlich keine Rede. Vielmehr gehe es darum, das Entschärfen von Sprengsätzen zu üben und die Durchführung von Patrouillen zu organisieren. Hieß es zuerst, 5 deutsche Soldaten seien daran beteiligt. So schrumpfte deren Zahl im Laufe des Tages auf 3. Angesichts der 1200 Teilnehmer und Beobachter also eine verschwindend kleine Anzahl. Das Kommando führen die USA, offizielle Vertreter der NATO sind anwesend. Ausdrücklich beteuerten sie, es handele sich um eine Routineübung, diese sei lange vor den Ereignissen auf dem Maidan in Kiew geplant gewesen. Dennoch wird das Ganze begleitet von scharfen Tönen aus der ukrainischen Regierung. Die Ukraine ist imstande, die Terroristen und Söldner, die von Russland unterstützt werden, zu bekämpfen. Aber gegen die russische Armee anzukommen, das ist sehr schwierig. Einige europäische Länder liefern im Rahmen von Verträgen Waffen an Russland, die dann verwendet werden gegen die Ukraine, gegen Europa und gegen die ganze Welt. So der ukrainische Ministerpräsident Yatsenyuk. 11 Tage lang wird das Manöver dauern, 1500 Kilometer entfernt von den Kämpfen in der Ostukraine. Der ukrainische Präsident Poroschenko. Ich kann nicht sagen, vielleicht weiß es nur der liebe Gott, wie lange die Waffenruhe halten wird. Wir gruppieren jetzt unsere Militäreinheiten um. Aber wir wollen keinen Angriff starten, sondern unser Territorium effektiv verteidigen können. Uns steht die größte Armee der Welt, die Militärmacht Nummer 1 Europas gegenüber. Natürlich hofft die Ukraine auf Unterstützung durch die NATO. Die Übung im Westen des Landes aber ist nach Meinung von Beobachtern ein symbolischer Akt, mehr aber auch nicht.
Koalitionsmöglichkeiten werden gerade nicht nur in Deutschland durchgespielt. Auch in Schweden wurde gestern gewählt und das Ergebnis ist denkbar knapp. Die bisherige konservative Regierung jedenfalls kann nicht weitermachen. Und die Wahlsieger, die Sozialdemokraten, brauchen unbedingt einen Koalitionspartner. Informationen aus Stockholm von Tim Krohn.
Wahrscheinlich wird es noch einige Wochen dauern, bis Schweden tatsächlich eine neue Regierung bekommt. Die einzige feste Größe dabei ist Stefan Löfven, der Spitzenkandidat der schwedischen Sozialdemokraten. Seine Partei wurde bei der Reichstagswahl mit 31% zur stärksten Kraft. Aber mit wem kann Löfven regieren?
Es
gibt schon eine Menge Alternativen. Wir haben ja 8 Parteien im Reichstag. Die Sozialdemokraten werden mit den Grünen eine Regierung bilden, möglicherweise auch mit der Linkspartei. Wenn Löfven das aber macht, wird es schwerer für ihn, noch bürgerliche Partner zu finden. Und die wird er ja auf jeden Fall brauchen, besonders die Zentrumspartei oder die Liberalen. Ein rot-rot-grünes Bündnis alleine werde nicht reichen, sagt der Staatswissenschaftler Tommy Möller. Löfven brauche obendrein auch noch einen bürgerlichen Partner. Und genau das sei jetzt sein großes Problem. Der schwedische Rundfunk spricht von einem kniffligen Puzzle. Geplante Maßnahmen wie zum Beispiel Steuererhöhungen seien mit den Mitte-Rechts-Parteien in Schweden kaum zu machen. Linke und Grüne wiederum hätten deutlich andere Interessen, zum Beispiel in den Feldern der Sozialpolitik, bei der Atomenergie oder der Verteidigung. Er war ja auch schon im Wahlkampf sehr vorsichtig und wollte bloß nicht zu viel versprechen. Für die neue Regierung wird es ohnehin schwer, dem Land einen eigenen Stempel aufzudrücken, denn es wird eine schwache Regierung sein. Jetzt beginne die ernste Arbeit, sagte Löfven am Nachmittag vor dem Start seiner Gespräche mit den schwedischen Grünen. Die politische Landkarte hat sich verändert und Schweden muss regiert werden. Ich bin deshalb zu Gesprächen über die alten politischen Lager hinaus bereit. Schweden braucht eine handlungsfähige Regierung, eine, in der die Schwedendemokraten aber nicht den Königsmacher geben können. Knapp 13% der Schweden hatten gestern ihr Wahlkreuz ganz rechts außen gemacht. Die Partei der Schwedendemokraten ist der eigentliche große Sieger dieser Wahl. Sie kann die Zahl ihrer Abgeordneten im schwedischen Reichstag mehr als verdoppeln. Die Politikwissenschaftler sprechen von einer Katastrophe für die etablierten Parteien. Beim Thema Einwanderung hätten sie den Rückhalt vieler Wähler verloren.
Eigentlich sollte sie frischen Wind ins Kabinett von Schleswig-Holstein bringen. Aber daraus wurde eher ein Sturm, denn Bildungsministerin Waltraud Wende, parteilos und streitbar, wollte die Dinge anders machen als ihre Ministerkollegen. Damit stieß sie viele vor den Kopf und am Ende kamen auch noch Korruptionsermittlungen dazu. Nun hat Wende das Handtuch geworfen, Anna Grusnick berichtet.
Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Wende gibt auf. Sie kann nicht mehr, kann der Kritik der vergangenen Monate zunächst an ihrer Politik, später an ihrer Person nicht mehr standhalten. Der Rücktritt war von den Oppositionsfraktionen in Schleswig-Holstein immer wieder gefordert worden. Bis zuletzt hatte Vara Wende diesen jedoch abgelehnt. Am Freitag dann die Kehrtwende. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Thorsten Albig.
Sie hat mir den Rücktritt erklärt. Ich habe das mit Respekt entgegengenommen, zur Kenntnis genommen, auch mit Bedauern natürlich. Ich kann aber die Beweggründe verstehen. So, jetzt gilt es, nach vorne zu schauen.
Die Devise, Personalaustausch ja, Politikwechsel nein.
Wir haben das Wochenende genutzt und ich denke, wir werden morgen die Nachfolge verkünden können. Und von daher müssen wir jetzt sehen, dass wir das Haus dann entsprechend wieder mit einer neuen Führung besetzt bekommen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass es morgen gelingt.
Vara Wende, Ex-Präsidentin der Uni Flensburg und Ex-Bildungsministerin des Landes Schleswig-Holstein, ist abgetaucht. Außer einer kurzen schriftlichen Erklärung, die die Staatskanzlei veröffentlichte, gibt es keine weitere Stellungnahme. In der schriftlichen Begründung erklärte Wende, die gegen sie laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen belasteten sie und ihr Umfeld in einem Maße, das sie so nicht erwartet habe. Die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und dem SSW dankten Vara Wende. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner.
Ich glaube, dass wirklich die schwierigen Umstände, die mit sowas verbunden sind, in der Öffentlichkeit, die Anfeindung, die Kritik, der man ausgesetzt ist, dass das schwer zu ertragen ist. Vielleicht erst recht für jemanden, die jetzt nicht aus dem politischen Alltagsgeschäft gekommen ist und vielleicht die doch zum Teil sehr harten Umgangsformen in der Politik in der Form dann auch nicht gewohnt gewesen ist.
Die Reaktionen von Seiten der Opposition reichen von besser spät als nie bis hin zu Respektbekundungen. Der Fraktionschef der schleswig-holsteinischen CDU, Johannes Kalsen, sagte, es sei ein konsequenter und überfälliger Schritt.
Mit dieser Entscheidung ist auch deutlich geworden, dass Herr Albig als Ministerpräsident dieses Landes eindeutig geschwächt ist. Es ist auch für ihn eine Niederlage. Herr Albig hat sich immer wieder schützend vor Frau Wende gestellt. Er hat sogar gesagt, bis zu einem Urteil dürfe sie im Amt bleiben. All das scheint jetzt auch von den Koalitionsfraktionen, so kann man vermuten, nicht mehr bis ans Ende mitgetragen worden zu sein.
Bei Ministerpräsident Albig war von Niederlage und Schwächung heute keine Spur. Schon morgen will er die Nachfolge an der Spitze des Bildungsministeriums in Schleswig-Holstein bekannt geben. In den Vorwochen wurde dafür Britta Ernst ins Gespräch gebracht. Sie ist die Ehefrau von Hamburgs erstem Bürgermeister Scholz und auch für die SPD politisch aktiv.
Über den plötzlichen Rücktritt von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Waltraud Wende berichtete Anna Grusnick. Und damit geht das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info zu Ende. Einen schönen guten Abend wünscht Nicola Reik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.